Es gibt dann schon Pausen, auch in der Sixtinischen Kapelle, geht mal raus. Es gibt auch Kardinäle, die rauchen, man sollte es nicht glauben. Und da gibt es natürlich Absprachen dann, das ist richtig. Aber ich würde mal sagen, das ist auch der Moment, wo der Heilige Geist dann irgendwie eingreift, wo man ja plötzlich Entwicklungen bei den Zahlen sieht, die man gar nicht erwartet hat. Und wo jemand dann auch denken mag, naja, also wenn derjenige, den ich eigentlich gar nicht gut kenne, aber so viele Stimmen hat, vielleicht ist es ja doch der Richtige.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Das Konklave in Rom startet heute. Die Kardinäle sind aufgerufen, einen neuen Papst zu wählen. Einen Nachfolger für Papst Franziskus, der am Ostermontag im Alter von 88 Jahren verstorben war. Was passiert eigentlich gerade in Rom und was passiert ab heute hinter den verschlossenen Türen im Vatikan? Ich freue mich, dass Manfred Lütz erneut Zeit für uns hat, ausgewiesener Vatikan-Experte, Bestsellerautor und Psychiater, und er hat Papst Franziskus gleich mehrfach getroffen. Hallo Herr Lütz.
Hallo.
Wie war denn Ihre letzte Begegnung mit Papst Franziskus?
Sehr berührend, sehr unmittelbar, also auch unerwartet.
Was war das Berührende, das Menschliche an ihm?
Naja, es ging schon mal so los. Ich wollte ihn treffen und eine bestimmte Sache mit ihm besprechen und habe ihn bei dieser Gruppenaudienz gebeten, ob ich mal etwas ausführlicher mit ihm sprechen könnte. Habe ihm auch meine Daten reingereicht und er winkte da eher ab und sagte, ich sollte mich mit dem Zuständigen besprechen, der für die Audienzen zuständig ist. Und der sagte mir gleich, nee, also da gibt's leider keine Möglichkeiten. Der Heilige Vater würde sie sehr gerne sehen, aber leider Gottes und so halt. Ich war noch so ungefähr eine Woche da und ich hatte das abgehakt und saß dann mit jemandem anders zwei Tage später beim Mittagessen und da bekomme ich auf meinem Handy einen Anruf, italienische Nummer, italienische Stimme, und ich war mitten bei meinen Spaghetti und ein bisschen ungehalten und habe gesagt, yeah, wer sind Sie eigentlich? Und da hörte ich an der anderen Seite, sono Papa Francesco, ich bin Papst Franziskus, ich würde Sie gerne übermorgen sprechen. Und dann bin ich zu ihm und es war, und ich dachte, ich schilder dann nur sozusagen mein Anliegen. Und er hört sich das freundlich an und ich gehe wieder. Und so war das aber nicht. Also ich habe ihm mein Anliegen geschildert und er hat immer wieder reagiert darauf und gesagt, das sehe ich genauso wie Sie. Und also es oder auch gesagt, nee, da muss man irgendwie was anderes überlegen. Also es war ein sehr lebendiges Gespräch. Man hatte überhaupt nicht das Gefühl, so von oben herab von ihm behandelt zu werden, sondern so richtig auf Augenhöhe. Und am Schluss habe ich ihn noch gebeten, für einen Menschen zu beten, der gerade eine schwierige Diagnose bekommen hatte und nicht wusste, wie es weitergeht. Und dann hat er sich gleich nach dem Namen erkundigt, also nicht gesagt, ja, ich bete für den oder so, sondern, wie heißt der Mensch denn? Habe ich ihm den Namen gesagt und dann sagt er, warten Sie einen Moment. Und das war in Santa Marta, da gibt es unten so Gesprächsräume. Und dann ging er und kam einfach 5 Minuten nicht wieder. Und ich saß da. Und dann kam er nach 5 Minuten und war offensichtlich mit dem Aufzug in seine Wohnung gefahren, obwohl er sehr schlecht gehen konnte. Das war ja bekannt, also Schwierigkeiten auch damals hatte. War in seine Wohnung gefahren und hatte einen Rosenkranz aus seiner Wohnung geholt und hat mir den für diesen Menschen mitgegeben. Und das fand ich unglaublich, unglaublich berührend. Und das war also mein längstes Gespräch mit ihm.
Er war ja immerhin 12 Jahre im Amt, also 12 Jahre Papst, zuständig für 1,4 Milliarden Katholiken. Was wird denn bleiben von ihm, also an Aussagen und auch an Taten?
Also eine Sache wird bleiben, die in Deutschland überhaupt nicht bekannt ist, komischerweise. Ich verstehe auch nicht genau, warum. Er hat eine Kurienreform gemacht, die unglaublich radikal ist, aber unglaublich zukunftsweisend. Er hat eigentlich das Kardinalskollegium abgeschafft. Und das ist in Deutschland gar nicht gemeldet worden. Das Kardinalskollegium war seit 1000 Jahren der Senat des Papstes. Also das waren diejenigen Leute, die größte Macht in der Kirche hatten. Die großen Bistümer der Welt wurden von Kardinälen geleitet. die Behörden im Vatikan, die leitenden Behörden, die höchsten Behörden der Kirche, wurden von Kardinälen geleitet, diesen Kongregationen. Kongregatio war eine Zusammenkunft von Kardinälen, Kongregatio insofern. Das hat er alles abgeschafft. Das heißt, die führenden 16 Behörden des Vatikan können ab letzten Jahr oder schon 2 Jahre ist es her, von Frauen geleitet werden, von Laien geleitet werden. Ja. Die großen Bistümer der Welt sind nicht mehr von Kardinälen geleitet. Also Mailand ist das größte italienische Bistum, der Erzbischof ist kein Kardinal. Der Erzbischof von Paris ist kein Kardinal. Dafür ist zum Beispiel der Bischof von Como Kardinal. Der Bischof von Como hat Macht über ein Bötchen am Comer See, nehme ich mal an, maximal. Also das Einzige, was den Kardinälen geblieben ist, ist eigentlich das Recht, was ich jetzt wahrnehme, einen Papst zu wählen und rote Klamotten zu tragen. Das ist geblieben. Aber das ist in Deutschland gar nicht gemeldet worden, weil die Deutschen, also auch in der katholischen Kirche in Deutschland, wird sehr viel über den Frauendiakonat geredet. Also Gleichberechtigung von Frauen soll im ersten Schritt dadurch erreicht werden, dass Frauen zu Diakonen geweiht werden können. Das ist der niedrigste Bein, weil gerade Diakone haben de facto überhaupt keine Macht. Also ich habe auch Diakone psychotherapeutisch behandelt. Größte Problem war immer, dass die weniger zu sagen hatten als die Küsterin. Und und jetzt soll das der Weg zur Gleichberechtigung der Frau sein. Das können Menschen von außerhalb der Kirche gar nicht richtig verstehen. Und ich glaube, dass die Tendenz von Papst Franziskus war, den Klerus sozusagen zu entmachten, völlig, aber zu entmachten, also Priester, Bischöfe und so weiter, und Laien, das heißt damit auch Frauen, mehr Macht in der Kirche zu geben. Und das ist sozusagen aus feministischer Perspektive auch wichtig, nicht ob jemand in der Nähe oder weit weg vom Altar ist.
Heute geht's los mit dem Konklave und es ist ein Konklave der Rekorde. Noch nie waren so viele Kardinäle bei einer Papstwahl mit dabei wie in diesem Jahr. 133, wenn die Zahl geblieben ist. Was bedeutet das denn für die Wahl?
Also es wird nicht besonders eng in der Sixtinischen Kapelle. Da ist schon noch Platz für die Kardinäle. Sie sind in der Casa Santa Marta, werden die ja übernachten dann in dieser Zeit. Da weiß ich gar nicht genau, ob es da mehr als 120 Räume gibt. Vielleicht müssen da noch 2 auf ein Zimmer. Jetzt Scherz, also ich nehme an, das wird schon irgendwie geregelt. Das größte Problem ist gar nicht die Zahl. Das größte Problem ist die Tatsache, dass Papst Franziskus von vornherein ja gesagt hat, er wollte an die Ränder gehen, an die Ränder auch der Welt. Und er hat zum Beispiel 4 Kardinäle aus Ozeanien gewählt, die, was weiß ich, Fidschi-Inseln haben einen Kardinal, Tonga hat einen Kardinal. Also, und das sind Kardinäle, die kennen sich gar nicht untereinander. Und man kann natürlich jetzt sagen, letztlich wählt der Heilige Geist, das ist auch so. Aber so ein bisschen müssen die Menschen schon auch beitragen. Das bedeutet, die müssen sich erstmal kennenlernen. In den Tagen, jetzt vor dem Konklave, hat es die sogenannten Generalkongregationen gegeben. Da haben sich alle Kardinäle, die in Rom sind, das sind natürlich, ich glaube, so gut wie alle Kardinäle zur Beerdigung von Papst Franziskus schon da gewesen. Und dann haben die sich jeden Tag auch weiter, das war auch schon vor der Beerdigung, also nach dem Tod des Papstes ging das los, getroffen und diskutiert, rein praktische Fragen. Die haben erstmal diskutiert, wann die Beerdigung ist, die haben diskutiert, wann das Konklave beginnt und so Sachen. Aber auch die Frage, wie soll es mit der Kirche weitergehen? Was brauchen wir jetzt eigentlich für einen Papst? Was sind die wichtigen Dinge, erstmal inhaltlich auch, nicht nur die Person? Und bei diesen Diskussionen lernen die sich dann kennen. Hm. Und da war es auch so bei Papst Franziskus, bei der Wahl von Papst Franziskus, da hatte er eine kurze Ansprache gehalten, ich glaube nur 5 Minuten oder so, in einer Generalkongregation. Und da waren die Kardinäle unglaublich geflasht, wie man heutzutage sagt. Also die fanden das ganz toll. Dass man eben mehr aus der Kirche rausgehen müsse, nicht nur innerkirchlich rummachen solle, dass man auch die Armen im Blick haben soll und so weiter. Und solche Reden wird es jetzt gegeben haben vor dem Beginn des Konklaves. Das dringt nicht immer sehr nach draußen. Das ist aber nicht ganz so abgeschottet wie das Konklave selbst. Hm. Das ist dann schon so.
Aber, ja gut, aber jetzt mal ganz, ganz profan. Ich meine, das sind Kardinäle aus 71 Ländern. Beim letzten Mal waren es 48. Verstehen die sich eigentlich alle untereinander oder sitzt da hinter jedem Kardinal ein Dolmetscher? Oder können die alle Italienisch oder gar Latein?
Natürlich sprechen alle Latein, klar. Jedenfalls für die Messe. Aber das war übrigens beim Zweiten Vatikanischen Konzil so, dass die Deutschen besonders gut Latein konnten. Deswegen konnte sich häufig melden und die anderen konnten nicht so gut. Aber jetzt gibt es Übersetzer. Jedenfalls in den Generalkongregationen. Da gibt es Übersetzungen. Die treffen sich in der Audienzhalle. Da gibt es so einen eigenen großen Saal, wie in so einem Hörsaal. Und da gibt es auch Kabinen für Übersetzer. Da bin ich auch ein paar Mal gewesen. Und so dass sie da sozusagen in allen Weltsprachen eine Übersetzung haben. Aber das wird jetzt nicht wahrscheinlich Arabisch sein oder sowas, sondern also das Normale ist auch bei unseren Tagungen Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Deutsch ist selbst in Zeiten von Papst Benedikt nicht dabei gewesen. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht genau. Aber Sie haben natürlich recht, es wird auch rein sprachlich ein Verständigungsproblem geben. Und wenn das Konklave beginnt, dann gibt es natürlich keine Übersetzer mehr. Dann müssen die sich irgendwie radebrechend Englisch oder irgendeinen Kardinal übersetzt, einem anderen Kardinal irgendwas. Also dann müssen sie schon improvisieren.
Ja, und vertrauen, dass der das dann auch richtig übersetzt. Wie geht das denn da jetzt gleich los? Also wenn die Türen abgeschlossen werden, was passiert dann? Wie ist der Tagesablauf?
Naja, der Tagesablauf ist so, also früher war es so, dass die Kardinäle in den Vatikanischen Museen, die viele Leute ja kennen, Feldbetten aufgeschlagen bekamen und da wurden die halt eingemauert und mussten dann in der Sixtinischen Kapelle, fand der Wahlakt statt. Und dann war es aber so, 1978, als Papst Paul VI. Starb und kurz danach der nächste Papst auch starb, Johannes Paul I., da war es wahnsinnig heiß. Und die Kardinäle sind ja zum Teil ziemlich alt und auch nicht alle ganz gesund. Da war das mit diesen Feldbetten schon so ein bisschen ein Problem. Und deswegen hat dann Papst Johannes Paul II. Ein eigenes Haus bauen lassen, die Casa Santa Marta, wo dann später auch Papst Franziskus einfach wohnen geblieben ist, weil er nicht in den Papstpalast ziehen wollte, weil er dazu alleine war. Also aus psychologischen Gründen, nicht weil der irgendwie luxuriös war, der ist gar nicht luxuriös. Aber der Papst wollte, das hat er auch gesagt, aus psychologischen Gründen braucht er Leute um sich, also Franziskus. Und in dieser Casa Santa Marta werden sie aber auch sozusagen eingeschlossen. Da werden alle Kontakte nach außen gekappt. Also es gibt keine Zeitungen, es gibt kein Radio, es gibt kein Fernsehen, es gibt keine Handys, muss alles abgegeben werden, keine Laptops. Es wird auch technisch, ich habe beim letzten Konklave in der Nähe im Vatikan übernachtet, und da war technisch nichts mehr möglich. Also das ist mit irgendwelchen technischen Methoden wird das ganze Haus abgeschirmt, sodass die Kardinäle wirklich für sich sind. Also es gibt keinen Einfluss von außen. Das hat den Grund, dass früher es so war, dass auch die Mächte, also was weiß ich, der König von Spanien, der König von Frankreich und so, Einfluss nehmen wollten auf das Konklave. Und das hat man versucht, durch diese völlige Abschottung möglichst auszuschließen. Und gut, also da übernachten die und dann werden sie morgens, laufen sie durch die Vatikanischen Gärten zur Sixtinischen Kapelle oder es gibt auch ein Büsschen für die, die nicht so gut laufen können. Und da finden dann vormittags und nachmittags jeweils zwei Abstimmungen statt. Wobei das eben nicht so ist wie im Konklave-Film, dass in der Sixtina, der übrigens sonst ganz gut ist eigentlich, dass in der Sixtina noch irgendwelche Diskussionen stattfinden, sondern in der Sixtinischen Kapelle ist es nur ein Gottesdienst eigentlich. Jeder Kardinal tritt dann mit dem Wahlzettel vor das jüngste Gericht von Michelangelo. Das ist schon auch psychologisch eine ziemlich harte Kiste sozusagen. Der tritt also vor das jüngste Gericht von Michelangelo, hält den Zettel hoch und sagt, angesichts der Tatsache, dass ich eines Tages vor Christus dem Herrn Rechenschaft abgeben muss, beteure ich, dass ich glaube, dass derjenige, den ich hier aufgeschrieben habe, derjenige ist, den Gott zum Papst wählt. Also das ist zwar ein kleiner Unterschied, also nicht ich wähle, sondern ich glaube, dass Gott den wählt, aber psychologisch ist das schon ein Unterschied. Also da kann man nicht einfach den wählen, wo man sagt, ach, den kenne ich ganz gut, der mag die gleiche Pizza wie ich oder bei dem kriege ich sicherlich auch einen Posten. So, also dass man da irgendwelche Strategien hat, das werden vielleicht einige auch haben, aber das durchzuhalten vor dem jüngsten Gericht von Michelangelo, da würde schon einiges zu gehören.
Weil Sie gerade den Film angesprochen haben, also Konklave, diesen Hollywood-Streifen, da geht es ja genau um das. Da geht es um Machtinteressen, um Ränkespiele, um Koalitionen schmieden, um Intrigen im Hintergrund. Ist das wirklich so, wie Sie es gerade angesprochen haben, mit dem Zettel hochheben und dem jüngsten Gericht? Oder ist das nicht sehr, sehr viel ja, Kirchenromantik? Und am Ende des Tages geht es doch um sehr viel auch persönliche Interessen, um die Machtfrage, wer sozusagen im Kirchenstaat, aber auch in der Weltkirche das Sagen hat, wer dann eben der neue Papst ist?
Sehr gute Frage. Es ist wahrscheinlich es liegt genau zwischen dem, was ich eben gesagt habe, und dem Film. Also ich kann das überhaupt nicht ausschließen, dass es natürlich auch irgendwelche Zusammenkünfte gibt, wo man irgendwas erreichen will. Kardinal Daniels hat das beim letzten Konklave beschrieben, dass es das gegeben hat. In der Schweiz haben die sich irgendwo getroffen, lange vor der ganzen Sache. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass selbst die Leute, die sich irgendwie abgesprochen haben, angesichts des religiösen Ernstes der ganzen Lage, das zwar im Hinterkopf haben dürften, aber doch sich vor ihrem Gewissen fragen werden, was will der liebe Gott eigentlich und nicht, was ziehe ich hier gerade für Strippen. Das sind ja alles gläubige Menschen und die haben auch alle im Grunde keine Karriere mehr machen, die sind schon Kardinäle halt. Und Papst, also jemand, der unbedingt Papst werden will, was ich Klein Fritzchen so denkt, ja, der muss eigentlich bescheuert sein, ja. Also das ist ein völlig gestresster Job. Das ist das Ende der Freiheit. Es ist nicht gerade Gefängnis, aber fast, ja. Also Sie können nicht mehr alleine rausgehen, Sie können nicht mehr völlig über sich bestimmen, ja. Also das muss man schon, glaube ich, tun aus einer gläubigen Haltung heraus, dass man sagt, also wenn der Heilige Geist das nun mal so will, dann nehme ich das als Pflicht auf mich. So hat das sehr eindrucksvoll Papst Benedikt zum Beispiel erlebt. Also da hat auch jeder gewusst, selbst Gegner von ihm haben immer gesagt, nee, also Papst werden wollte der nie.
Aber jetzt mal rein praktisch. Also da werden diese Zettel ausgezählt. Das sind ja wirklich Zettel, wo mit Stift draufgeschrieben wird. Die werden ausgezählt. Da gibt es ein Ergebnis und dann stellt man fest, okay, Kardinal A, B, C, das sind unsere drei mit den meisten Stimmen. Das scheinen offensichtlich die Favoriten zu sein. Was passiert denn dann danach? Also die gehen dann alle wieder auseinander. Dann versucht man doch, die eine sowie die andere Fraktion, von der man ja auch gar nicht genau weiß, wer hat denn jetzt hier eigentlich wen gewählt, auf seine Seite zu ziehen, damit es dann offensichtlich bei der nächsten Wahl ein anderes Ergebnis gibt.
Also es gibt dann schon Pausen, auch in der Sixtinischen Kapelle geht mal raus. Es gibt auch Kardinäle, die rauchen, man sollte es nicht glauben. Und da gibt es natürlich Absprachen dann, beziehungsweise Besprechungen, soll man nicht da oder soll man nicht da mehr oder so. Es gibt auch Kardinäle, die haben viele Stimmen auf sich, die winken aber ab und sagt jetzt bloß nicht, also ich kann das überhaupt nicht und bei mir gibt es da auch Gründe, warum ich das nicht kann, also lass das bitte. Also solche Geschichten und solche Debatten gibt es natürlich auch in der Casa Santa Marta dann, wo man dann nachher wieder hin zurückfährt. Also das ist sicherlich so, wie Sie gerade gesagt haben, es zeichnen sich dann bei den Abstimmungen irgendwelche neuen Konstellationen ab und darüber wird auch geredet, das ist richtig. Aber ich würde mal sagen, das ist auch der Moment, wo der Heilige Geist dann irgendwie eingreift, wo man ja plötzlich Entwicklungen bei den Zahlen sieht, die man gar nicht erwartet hat und wo jemand dann auch denken mag, naja, also wenn derjenige, den ich eigentlich gar nicht gut kenne, aber so viele Stimmen hat, vielleicht ist es ja doch der Richtige. Mhm. Da tut sich einiges. Es gab in der letzten Wahlordnung von Papst Johannes Paul II. Die Möglichkeit, dass wenn bei 34 Abstimmungen es kein Ergebnis gegeben hat. Eine Zweidrittelmehrheit muss man ja erreichen. Dass man dann entscheiden könne, dass nur mit einfacher Mehrheit der Papst gewählt wird. Das wurde dann aber wieder von Papst Benedikt zurückgenommen. Das heißt, man muss eine Zweidrittelmehrheit bekommen, sonst muss man ewig weiter tagen. Also das längste Konklave dauerte fast 3 Jahre. Also da können wir uns auf einiges einstellen. Und ich glaube, es wird länger dauern als die letzten Konklaves, weil die Kardinäle sich so wenig kennen.
Das Schnellste war in knapp 13 Stunden durch. Was glauben Sie, wie lange dauert es diesmal?
Also ich wage da keine wirkliche Prognose. Ich glaube, dass es länger dauert als die letzten Konklaven. Und ich will auch nicht ausschließen, dass man bis zu diesen 34 Wahlen kommt. 34 Abstimmungen würden bedeuten, so ein bisschen über eine Woche. Dann können die Kardinäle mit Zweidrittelmehrheit entscheiden, dass nur noch die beiden Erstplatzierten gewählt werden sollen. Aber auch dann muss man eine Zweidrittelmehrheit erreichen. Sonst geht es eben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Was braucht die Kirche denn jetzt aktuell für einen Papst? Also in der aktuellen weltpolitischen Lage, aus deutscher Sicht gesehen, haben sich ja sehr, sehr viele von der katholischen Kirche abgewendet. Es lag vor allem an den Missbrauchsfällen der vergangenen Jahrzehnte, die bekannt und offengelegt worden sind. Was für ein Papst wird jetzt benötigt, Ihrer Meinung nach? Spielt das Thema, dieses deutsche Thema, überhaupt eine Rolle dort in Rom?
Naja, das wird indirekt ganz sicher eine Rolle spielen. Das heißt, ein Kardinal, der tatsächlich irgendwelche Leichen im Keller hat, also der irgendwelche Sachen vielleicht nicht richtig gemacht hat, von dem man das weiß oder der das selber weiß, den wird man sicher nicht zum Papst wählen, weil das würde eine riesige Debatte auslösen. Es wird sicherlich ein Papst sein müssen, der dieses Thema auch im Blick hat. Es wird aber, glaube ich, auch wichtig sein, dass ein Papst das, also Papst Franziskus hat da einfach auch mal in den Vatikan reingehauen. Und alles auf den Kopf gestellt und so. Und es war vielleicht auch gut, um mal frische Luft da reinzulassen. Aber jetzt, glaube ich, wäre es wichtig, dass es einen Papst gibt, der den Laden auch ein bisschen kennt und der das konsolidiert. Also die Entwicklungen, die Papst Franziskus angestoßen hat, dann auch konsolidiert. Und die Spaltung, die es inzwischen auch in der katholischen Kirche immer stärker gibt, überwindet. Pontifex Maximus, das ist ein Titel des Papstes, heißt der oberste Brückenbauer. Der muss Brücken bauen zwischen Konservativen und Progressiven, zwischen Lateinamerikanern und Europäern, Afrikanern zum Beispiel, die sich sehr stark vor den Kopf gestoßen gefühlt haben durch die Sexualmoraldebatten, die wir in Europa führen. Also das wird auch ein Kunststück sein, Einheit in Vielfalt zu repräsentieren als Papst.
Aber welche Strömung, glauben Sie, wird sich denn durchsetzen jetzt bei diesem Konklave? Also die der eher konservativen, ich sag mal der alten weißen Männer, dass die katholische Kirche ist, eben wie vor 1000 Jahren, oder die der Modernisierer, die sagen, die katholische Kirche muss sich auch an modernere Gesellschaften anpassen in ihren Strukturen. Welche Strömung wird es sein, Ihrer Meinung nach?
Eben keine. Also es wird nicht wie eine Richtungswahl, wie das jetzt immer so heißt. Das heißt, gerade diejenigen, die sich konservativ exponiert haben, gesagt haben, das geht so nicht bei Papst Franziskus, man muss wieder mehr die Traditionen sehen und so, die werden sicher nicht gewählt, weil die keine Zweidrittelmehrheit kriegen. Und diejenigen, die sagen, es muss jetzt radikale Reformen geben, wir können jetzt hier nicht immer so weitermachen, es muss jetzt alles sich ändern, die werden auch keine Zweidrittelmehrheit bekommen. Das heißt, eine Papstwahl ist immer eine Wahl, deswegen die Zweidrittelmehrheit, dass nicht ein Parteiexponent zum Papst gewählt wird. Das wäre für die Kirche auch nicht gut, sondern jemand, dem man es zutraut, respektvoll und verständnisvoll mit den Konservativen umzugehen und respektvoll und verständnisvoll mit den Progressiven umzugehen und im besten Fall selbst auch noch ein Profil zu entwickeln.
Gerade in Deutschland haben wir ja neulich erst die Diskussion gehabt, wie doll sich die katholische Kirche, die Kirche im Allgemeinen, in politische Tageslagen einmischen darf. Wie politisch Ihrer Meinung nach muss denn der neue Papst sein, auch gerade jetzt in dieser ganzen weltpolitischen Lage der vielen Krisen und Kriege? Wie politisch muss er sein, der neue, dann gewählte Papst?
Also ich sag mal so, Päpste haben unterschiedlich gerne Politik gemacht. Papst Franziskus, glaube ich, hat ganz gerne Politik gemacht, aber er hatte nicht sehr viel Erfahrung. Und zum Beispiel seine Ukraine-Politik hat viele Ukrainer von den Kopf gestoßen und auch was Israel betrifft, war das schwierig. Das war mit bestem Willen von Papst Franziskus, muss man dazu sagen. Und ich habe ja meine Meinung zu seiner Ukraine-Politik seit anderthalb Wochen geändert, seit dem Gespräch zwischen Zelensky und Trump. Wenn Papst Franziskus sich klar gegen Putin positioniert hätte, wäre Trump sicherlich in der jetzigen Situation gar nicht zur Beerdigung gekommen und es wäre sozusagen eine Anti-Putin-Veranstaltung geworden. Und so wurde dieses wichtige Gespräch zwischen Zelensky und Trump bei der Beerdigung möglich. Also da ist der Heilige Geist und auch das, was der Papst gemacht hat, sicherlich klüger gewesen als ich. Das heißt, ich glaube nicht, dass dieser politische Aspekt bei der Auswahl des Kandidaten entscheidend sein wird. Aber dass es in der Praxis wichtig sein wird, wie ein Papst sich dann politisch positioniert, das ist ohne Frage.
Gibt's denn Favoriten aus Ihrer Sicht?
Ja, klar gibt's Favoriten. Die werden auch dauernd diskutiert. Aber da muss man immer sehr vorsichtig sein. Es gibt den alten Spruch, wer als Papst ins Konklave einzieht, kommt als Kardinal wieder raus.
Das ist wie bei den Ministern in Deutschland, oder?
Ja, auch so ein bisschen richtig. Das bleibt so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich bin selbst mal bei der Wahl von Papst Benedikt bin ich von Hard Aber Fair angerufen worden, als er noch nicht gewählt war. Wurde gesagt, also für den Fall, dass morgen ein deutscher Papst gewählt wird, wären Sie dann bereit, in die Sendung zu gehen? Habe ich gesagt, ihr spinnt wohl, ja. Also das hatte ich für völlig ausgeschlossen. Ja, und dann war ich in der Sendung, also Papst Benedikt. Also ich bin prophetisch da nicht so besonders gut geeignet. Also was man generell sagen kann, ich glaube, es wird kein Afrikaner, weil die Afrikaner gerade in moraltheologischen Fragen, was Homosexualität betrifft und so, eine etwas andere Meinung haben als westliche Kardinäle. Und vielleicht, die haben ja auch noch eine Entwicklung vielleicht vor sich, die wir ja auch hatten. Also vor 70 Jahren haben wir dieselbe Auffassung gehabt wie die Afrikaner heute. Und die fühlen sich ein bisschen kolonisiert dadurch, dass wir denen das alle überstülpen wollten. Das könnte man sehr differenziert diskutieren. Aber ich glaube, dass deswegen ein Afrikaner unwahrscheinlich ist. Wahrscheinlich auch kein Lateinamerikaner wieder, da hatte man jetzt gerade einen. Ich glaube auch kein Pole und kein Deutscher. Asien ist bei Papst Franziskus also sehr en vogue gewesen, aber es könnte zum Beispiel auch ein Italiener werden, der den Laden kennt.
Das heißt, die Chancen darauf, dass der nächste Papst aus Deutschland kommt, die stehen Ihrer Meinung nach bei fast null, ja?
Ja, nicht bei fast, sondern null.
Warum? Also Kardinal Marx, Kardinal Wölki, sind die einfach nicht geeignet?
Naja, erstens hatten wir gerade einen deutschen Papst. Zweitens ist nicht unbedingt das, was die Deutschen so für wichtig halten in der Kirche, das, was die Weltkirche für wichtig hält. Da gibt es zwischen den Deutschen und der Weltkirche so gewisse Differenzen. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man sagt, ich bin Deutscher bei Bischöfen oder Kardinälen anderer Weltgegenden, dann gucken die manchmal in die Decke.
Vielen Dank, Herr Lütz, für das Gespräch und die spannenden Einblicke hinter die Mauern des Vatikan. Wir gucken natürlich auch mit großer Spannung, so wie Sie vermutlich auch, darauf, wann denn dann endlich der weiße Rauch aufsteigt und der neue Papst zum Vorschein kommt. Ihnen eine spannende Zeit und liebe Grüße ins dann hoffentlich sonnige Rom. Manfred Lütz, danke.
Alles Gute ins sonnige Rheinland, wie ich hoffe.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.